So, liebe Freundinnen und Freunde, es freut mich, Sie alle begrüßen zu dürfen an diesem Schior. Was soll ich sagen, draußen, also strahlt die Sonne und wir müssen uns alle irgendwie zurückhalten. Aber dafür hoffen wir, bleiben alle gesund und haben die Möglichkeit, dennoch gemeinsam Torah zu lernen. Das Thema der Parasha dieser Woche ist kein leichtes Thema. Wir haben angefangen, das letzte Woche anzusprechen, aber letzte Woche war das so von der Ferne. Der Abschnitt Vayikra und der Abschnitt Zav beschäftigen sich mit dem Tieropferdienst, etwas, das wir kaum verstehen können. Jeden Schabbat sprechen wir das Musaf-Gebet, oder es wäre mal angemessen, und im Musaf-Gebet beten wir, eigentlich am Schabbat hätten wir im Tempel ein besonderes Opfer gebracht. Dieses Opfer können wir heutzutage nicht bringen, weil der Tempel in Trümmern liegt. Und das seit fast 2000 Jahren. Und entsprechend suchen wir im Gebet für die Wiedererrichtung des Tempels zu beten. Und B, es gibt diesen Konzept von Unshalma Parim Svatenu. Unshalma von Leshalem. Wir, das heißt nicht nur zahlen, sondern Shalem machen, ganz machen. Wir ergänzen die Parim, die Stiere mit Svatenu, mit unseren Lippen. Das heißt, wir können halt die Opfer nicht bringen. Der beste Ersatz, den wir anbieten können, ist mit unseren Lippen. Das ist ein sehr, sehr reicher Satz, denn was dieser Begriff uns sagt, ist A, es ist nicht ein Idealzustand. Der Idealzustand wäre, wir haben den Tempel. B, es ist kein Idealzustand, sondern unser Gebet soll aber fast gleichwertig sein mit einem Opfer. Das heißt, wenn beim Gebet es darum geht, und ich bin da nicht besser als die anderen, ja, wie sagten die große Baalei Mussar, wenn sie eine Rede hielten, sagen sie, ich spreche zu mir, ich spreche mich alleine an. Wenn wir jetzt in der Geschwindigkeit von CNN-Nachrichtensprecher das Gebet absolvieren, dann lässt es sich bezweifeln, ob das als Wortopfer verstanden werden kann. Immerhin, Unshalma Parim Svatenu, was wir mit Musaf tun wollen, ist stellvertretend für das Opfer eben den Abschnitt des Opfers, den Text der Torah, der sich mit diesem Opfer befasst, sprechen und sich vorzustellen, wie das war und wie wir das Opfer bringen. Das ist Musaf. Und das bringt uns natürlich zum großen Thema. Also wir sollen gerne wieder den Tempel haben, sollen gerne wieder den Tieropferdienst haben, aber es ist uns schwer, uns damit zu verbinden und noch schwerer zu wissen, was für Stellenwert er hat. Es dürfte so sein, dass jemand hier in der Gruppe in seine Mailbox Covenant and Conversation bekommt. Vielleicht mehr als eine Person. Das ist das wöchentliche Mail vom ehemaligen britischen Oberrabbiner Lord Rabbi Jonathan Sacks. Rabbi Lord. Jedenfalls, diese Woche zitiert er einige Quellen und Auffassungen, das basiert auf einem Vers, den wir gleich sehen werden, die versuchen, um im Tieropferdienst nicht ein Lechatrila, sondern etwas weniger ideal zu sehen, das wir dennoch aufrechterhalten wollen. Also, ich zeige mal hier ein Vers. Das machen wir so. Share. Hier haben wir Jirmiyahu 7,1, also 7. Kapitel, 21. Vers. Kohama, also ist eine Zurechtweisung des Volkes Israels. Kohama Hashem Zvakot, so sagt der Ewige der Hirschan, Elokei Israel, der Gott Allmächtige Israels, Olotechem, eure Ganzopfer, eure Brandopfer, Emporopfer, Sefu al Sifrechem, füget die zu eurem Schlachtopfer hinzu, wie Chlubasar, ist Fleisch. Was er meint damit ist, Sevach hat zwei Bedeutungen. Sevach hat die Konnotation eines Opfers, dass man mehrheitlich, wo man das Fleisch isst und das nicht auf dem Altar verbrannt wird. Und Sevach hat eine Konnotation auch einfach für zu festliche Gelegenheiten, das Fleisch, das vorbereitet wird. Das ist auch ein Sevach. Und Olot, das sind zweifelsohne Opfer, die zu Gott gebracht werden. Dann sagt der Prophet namens Gott, sagt er, naja, ihr isst doch gern Sevach, hält euch das Ola vor euch. Ich brauche, das dürft ihr, das ist so, wie man kriegt ein Geschenk von jemand, der einen beleidigt hat und sagt, halt dein Geschenk dafür. Lieber beleidige mich nicht, dein Geschenk brauche ich nicht. Also nicht unter diesen Umständen. Wie es im nächsten Vers heißt, Kilo dibarti et avotechem, denn ich habe nicht mit euren Vorfahren gesprochen. Velotzivitim, ich habe die auch nicht befohlen. Beyom otzi, am Tag, als ich sie herausgebracht hat, otam, me'eretz Mitzrayim, von Land Ägypten, al divrei ola vasafa, wach bezüglich Brandopfer und Schlachtopfer. Kieta davara ze zivitiotam, denn das ist die Sache, die ich denen befohlen hat. Shim'u vekoli, horchet meine Stimme, vaiti lachem elokim, ich werde euch zum Gott Allmächtige sein, vatem, und ihr werdet sein, tiuli zu mir, lea mein Volk, valachtem bechol aderech asher atzave etchem, und ihr werdet gehen auf dem ganzen Weg, dass ich euch befehlen werde, leman yitav lachem, damit es gut sein wird für euch. Eine erstaunliche Aussage. Erstaunliche Aussage, weil die Torah eben voll mit Mitzvot bezüglich der Opfer ist. Hat Jirmiyahu irgendeinen Chumash nicht gut gekannt? Hat er jedes Jahr zu Anfang vom Buch Vayikra Ferien zwei Wochen genommen? Es ist ihm nicht aufgefallen, dass Vayikra und Zav sich mit den Korbanot beschäftigen. Was ist hier los? Oberrabbiner Sachs möchte vorschlagen, dass es gibt verschiedene mögliche Antworten, die er auflistet. Und ich werde natürlich eine andere geben, aber ich fange erstens an mit, was Rabbiner Sachs sagt. Er bringt eine Reihe von Meinungen, die sich alle einander ergänzen, dass eigentlich ideellerweise wir nicht das Tieropferdienst haben sollen. So zitiert er von Maimonides. Rambam sagt, weshalb, wozu haben wir den Tieropferdienst? Weil die Menschen sonst geneigt wären, um Götzen zu dienen. Sie wären unzufrieden mit dem jüdischen Gottesdienst. Sie brauchen etwas mehr. Sie wollen so eine... ich habe einen Cousin, der mal einen Aufsatz geschrieben hat, der... Ich kann leider den Aufsatz nicht mehr finden, aber die Idee war großartig. Er hat sich mit Kulten befasst, wo Blut eine Rolle gespielt hat. Und das geht bis zum Tragischsten, wo eigentlich Kulten gemeinsam Selbstmord begingen. Er hatte so ein bisschen, also die Informationen gesammelt in einem Artikel, in dem er sagte, schaut mal, obwohl wir Otto-Normalverbraucher der Moderne Schwierigkeiten haben, uns mit einem Tieropferdienst zu verbinden, ist Blut, Lebenskraft etwas, das uns eine sehr große Wirkung auf uns hat. Und wenn wir es nicht kennen, dann kennen wir es nicht. Aber der Grund, dass solche Kulten überhaupt, dass es denen gelingt, um Anhänger zu finden. Und manche diesen Anhänger gehen bis zum bitteren Ende, ist ein extremer Beispiel von einer psychologischen Einstellung, die in vielen von uns ist. Oder die meisten von uns. Nämlich, dass Leben eine riesige Symbolik haben, weil wir leben wollen. Und deshalb hat Leben Opfern im Sinne von Tieropfer eine mögliche Deutung. Wir erkennen sie nicht. Aber es könnte eine riesige Deutung haben. Und da muss ich auch zurückgreifen zu einem Buch. Jetzt muss ich schauen, wie das Buch heißt, das sich mit dem Thema von Menschenopfer befasst. Also nicht ein jüdisches Thema. Etwas, wo wir eigentlich sehr viel dagegen gewirkt haben. Von den frühesten Zeiten des Judentums haben wir gegen Menschenopfer, sind wir gegen Menschenopfer aufgetreten. Aber in diesem Buch, wo in verschiedenen Kulturen überall in der Welt das Thema Menschenopfer anthropologisch studiert wird, da zitiert er irgendwann die Einstellungen der Leute heutzutage. Und es war sehr interessant, er zitierte ein Gespräch, das irgendwo in Lateinamerika stattgefunden hat, wo eine riesige Brücke gebaut wurde. Und es gibt dort Menschen, die sich kaum trauen, auf der Brücke zu gehen, weil kein Opfer gemacht wurde beim Errichten der Brücke. Natürlich machen wir heute keine solche, also ich hoffe, dass kein Land heute so etwas duldet. Aber die Einstellung der Menschen existiert noch immer. Und aus diesem Grund sagt Rambam, ich habe es jetzt breiter genommen, aber mehr oder weniger sagt Rambam, die Menschen wären geneigt, Götzen zu dienen, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, im Judentum Opfer zu bringen. Und daher befahl der liebe Gott, dass wir Opfer bringen. Das wurde dann zu einer riesigen Kontroverse, weil es so tönt, als ob Maimonides glaubt, dass man liebstens den Opferdienst abschaffen soll. Die Wirklichkeit ist, er hat das nicht gesagt. Und in seinem großen halachischen Werk zitiert er die Gesetze vom Tieropferdienst. Im Sinne, ja, eines Tages wird der Tempel wieder stehen. Und da muss man halt wissen, was ist. Er sagt ganz klar, dass es eine ganze Menge von Mitzvot gibt. Die Mitzvot sind ewig, sie ändern sich nicht. Das ist für Maimonides sehr, sehr wichtig. Und entsprechend ist Maimonides nicht so zu interpretieren, dass wir liebstens den Tieropferdienst abschaffen würden, sondern dass es in uns tiefliegende psychologische Bedürfnisse gibt, die einen Menschen dazu führen könnten, Götzen zu dienen. Und dafür brauchen wir diesen Outlet, die Möglichkeit, um diese Trieben zu kanalisieren. Gut, das ist eine Antwort. Rabbiner Sachs zitiert auch eine andere Interpretation, die wir von Rabbiner Hirsch zitiert haben vor einigen Wochen, nämlich, dass das Gebot, das Stiftzelt zu bauen, das war letzte Woche auch noch zitiert, aber wir haben es noch früher, Parashat Kitisa zitiert, das Gebot, das Stiftzelt zu bauen, wird in der Tora über mehreren Wochen Abschnitten ausgelegt und komischerweise steckt dort dann inmitten diese Geschichte mit dem goldenen Kalb und das bringt unsere großen Kommentatoren des Mittelalters dazu, um zu diskutieren, wann eigentlich das Gebot kam, vor oder nach dem goldenen Kalb. Und es gibt eine Auffassung, die besagt, dass das Stiftzelt als Verzeihung für die Sünde mit dem goldenen Kalb war. In anderen Worten, hätten wir die Sünde mit dem goldenen Kalb nicht gemacht, dann brauchten wir das Stiftzelt nicht. Und Rabbiner Sachs will das so interpretieren, das ist nicht eindeutig, aber er will das so interpretieren, dass wir dann auch keinen Tieropferdienst hätten. Das ist nicht die einzige Art und Weise, wie das zu lernen, aber es ist auch eine Möglichkeit. Und Rabbiner Sachs zitiert noch einige andere Quellen, aber ich glaube, Sie haben jetzt verstanden, was ich damit sagen will. Wir haben diese Mitzvot bekommen, aber eigentlich war das nicht ideal. Ich möchte jetzt aber versuchen, eine alternative Auslegung anzubieten. Und zwar nicht eine, sondern zwei, aber die einander ergänzen. Jetzt muss ich das richtig haben. Hier sind wir in Parshat Zav, nur dass man sieht, worum es geht. Eine Sekunde, ich mache das ein bisschen kleiner. So, nee, das hilft nicht. Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Und der Ewige sprach zu Moshe und sagte: Zavet Aaron et Benav Lemor, befehle Aaron und seine Söhne, so Torat Ola, das ist das Gesetz der Ola. Ja, und Jirmiyahu sagte, wo sind wir hier? Ja. Ko amar Hashem Zvakot, Elokei Yisrael, Olotechem Zafu al Zivchem Vichlu Vasar, ki lo dibarti et avotechem. Ich habe nicht mit eure, ja, hier, so. Ki lo dibarti et avotechem, ve lo ziviti otam, Also ein deutlicher Widerspruch. Ja? Hier sagt er, ich habe nicht befohlen, und hier sehen wir, die Parasha fängt damit an, das ist das, die Lehre der Ola. Wer in Rashi schaut, bekommt schon eine Antwort, aber ich gehe noch nicht direkt zu Rashi. Ich will mal fragen, was ist Kilot, was steht hier? Kilot, die Bartiet, aber ich habe nicht gesprochen mit eurem Vorfahren, Velot Zivitim, ich habe sie nicht befohlen. Beyom und Ziotam Eretz Mitzrayim. Was geschieht am Tage, als sie aus Ägypten herausziehen? Mehr oder weniger? Schauen wir mal. Das ist da, kurz vor dem Auszug. Beyom Reshem und Moshe und Aaron, Eretz Mitzrayim, der Ewige spricht mit Moshe und Aaron im Land Ägypten und sagt, Achodesh, Ozeh Lechem, Rosh Chodeshim. Das ist übrigens Shemot, 12. Kapitel. Das ist der Haupt der Monate. Nisan, da begann Kladat Israel im Ohr, spreche mit der ganzen Gemeinschaft Israel und sage, wir sollen heute schon am 10. Tag dieses Monates, wie Kulachem Ischel, Wetavot Ischelabait, jeder soll sich ein Schaf nehmen. Das ist also 2 Wochen vor dem Auszug. Und ich gehe direkt zu Ende dieses Abschnittes. Ja. Vayikra Moshe lechol zikne Israel. Nachdem, dass er die Prophezeiung bekommt, dann spricht er darüber. Er redet zu den Ältesten Israel, weil er sagt zu denen, Mishchu, kchu lachem zol, mishpachot achem, shachatu ha-pasach. Jeder nehme sich ein Schaf oder eine Ziege, und also Kleinvieh, Zon ist Kleinvieh, und macht, schlachtet das Pesachopfer. Ulkachtem, agudat ezo, wir nehmen dann dieses Hyssop, und wird Blut nehmen und Valtemba Damascher Basaf, das im Blut eintauchen und damit die Türen schmieren. Also das ist, was ihr tun wird. Die bekommen also diese Beyom, das zeitnahe zum Auszug aus Ägypten, gibt es also das Befehl für was? Für Pessach. Pesach heißt interessanterweise ein Sevach. Es gibt auch ein Lied, das wir am Abend an einer von den 2 Sedarim singen, am 2. Seder. Vamartem Sevach Pesach. Ihr werdet sagen, Sevach Pesach. Das ist so ein Schlachtopfer. Ja? Nicht wie das im Alltag als Wort genutzt wird. Wir meinen nicht jemand, der hier Schlachtopfer eines Krieges oder was weiß ich ist, sondern wir meinen ein Tier, das geschlachtet wird, als Opfer, das aber gegessen wird. Ja? Und da haben wir Ola gesehen, ja? Anfang von Parshat Zav, und am Tag des Auszuges machen sie das Pesach-Opfer ein paar Stunden früher, und das ist ein Sevach. Also deutliche Spannung zwischen Jirmiyahu und Chumash. Das lässt sich nicht vertreten. Die Frage ist also, was damit gemeint wird. Kehren wir zurück zum Text von Jirmiyahu, weil es könnte interessant werden. An dem Tag, wenn ich sie rausgebracht habe aus Ägypten, was ist der Tag? Welcher Tag wird hier gemeint? Ist das eine Zeitspanne von Jahren? Ist das am Tag selbst? Welche Zeit wird damit gemeint, wenn gesagt wird, ich habe sie nicht befohlen an diesem Tag bezüglich Ola und Sabach? Möchte jemand den Vorschlag machen?
Der Tag.
Welcher Tag? Der Tag des Auszugs an sich, ja. Ein Tag, 24 Stunden. Dann haben wir das Problem, ja, dass Ola zwar nicht erwähnt wird, aber Sebach schon. Aber es ist eine schöne Antwort. Ich will mal zeigen, wieso. Ich gehe zurück hoch. Gott sagt zu Moschee Folgendes. Ihr werdet das Pesachopfer essen. Vavarti Beretz Mitzrayim, das haben wir in der Agada. Das wird zitiert in der Agada. Vavarti Beretz Mitzrayim alayla zeh. Ich werde an dieser Nacht im Land Ägypten durchreisen. Ich werde jeden Erstgeborenen im Land Ägypten erschlagen. Adam wird Beima, Mensch und Tier, und Vachol Elohim Mitzrayim, Eseh Shvatim, Ani Hashem. Und in allen Götzen Ägyptens werde ich tun Straftaten, Richttaten, ich bin der Ewige. Weil ja Adam lachem laot alabatim. Ja, und das Blut wird euch sein, ein Zeichen auf den Häusern, Schatem Sham, wo ihr seht, wer reit ihr Adam, ich werde sehen. Das Blut, und versacht ja lechem, und davon kommt das Wort Pesach, ich werde überspringen über euch. Velo jebachem negev namashrit, es wird nicht sein. Ein Negev, so eine Plage der Zerstörung, Bakoti Beretz Mitzrayim, als ich in Ägypten schlage. Vaya, und es wird sein, Ayom Azeh, dieser Tag Lachem für euch, Lezikaron, als Erinnerung. Chagot Amatuch Chag Lachem, ihr werdet ihn feiern als Feiertag zu Gott. Ledorotechem, für eure Geschlechter und Generationen. Chukat Olam Techogu, wird ihr das feiern als ewiges Gesetz. Was ist das ewige Gesetz? Shivat Yamim Matzot Ochelu, 7 Tagen wird ihr Matzot essen. Ach, bei Yom HaRishon, da spielt es Omi Batechem. Am ersten Tag muss man Chametz entfernen. Das machen wir ja gerade jetzt, diese Woche, bis am Mittwochmorgen. Kichol Ochel Chametz, der Chametz isst, wenn ich Chetan Nefesh Haim Yisrael, wer isst Chametz, mi Yom HaRishon und Yom HaShvi, vom 1. bis 7. Tag des Feiertages, wenn ich Chetan Nefesh Haim Yisrael, dann wird seine Seele abgeschnitten von Israel, vom Volk. Das ist eine himmlische Todesstrafe. Und bei Yom HaRishon Mikra Kodesh, der erste Tag ist Yom Tov, außerhalb Israel sind es 2 Tage. Und bei Yom HaShvi, der 7. Tag, Mikra Kodesh ist Yom Tov, auch außerhalb Israel sind es 2 Tage. Das heißt, die ersten 2, letzte 2 Tage. Kol Melacha Lo Yasabem, dann darf man keine Werktätigkeiten ausführen. Ach, Asher Yaseh Lechem Lechol Nefesh, was ihr aber tut für die Seelen, das heißt, für jede Seele, das ist das Essen vorbereiten. Man darf am Yom Tov kochen. Okay. Ushmartem et ha-Matzot, da muss man die Matzot hüten. Daher kommen wir mit der Mitzvah, dass man Schmure Matze haben soll für den Seder. Ushmartem et ha-Matzot. Und dann, das alles findet statt, Barishon Barbasor Yom Lachodesh Ba'erev, am Abend nach dem 14. Nisan, Tochlu, eine Sekunde, תוכלו מצות וירתי מצות אסן עד יום אחד לחודש בערב, ביז אנדר פון פסח. Und hier ist der Hammer, das alles war, um uns hier vorzubereiten. שיבת ימים, צור למצוות לכם, ja, 7 Tagen soll man nicht finden, צור, das ist גרם. Soll sich nicht finden, Sauerteig, soll nicht finden in eure Häuser, כיכול אוכל מחמצת, ידע, das ist, וניחת הנפש שמי מיד ישראל, dann wird es Karet geben. Und hier gibt es etwas Interessantes. Bei Gero Bezrach Haaretz, sowohl beim Übergetretenen als beim jüdisch Geborenen, beim Bürger, seit je Eingebürgerter. Kol Machmetzet Lotochel, Kol Moschotechem Tochlu Matzot. Es gibt hier Stichwörter. Bei Gero Bezrach Haaretz, die Gleichstellung, also Aufnahme von Gerim, Bechol Moschotechem Tochlu Matzot, dass man in allen Siedlungen Matzot isst. Also eine mögliche schwache Antwort wäre, dass die Torah hier darauf hinweist, Beyom Zetcha Meretz Mitzrayim, an dem Tag, wenn du rausziehst von Ägypten, zeitnah, dass wie eine gewisse, wir müssen Menschen lernen, andere Leute, die anders sind wie uns, oder einfach nicht die direkte Familie, Fremde, die auch Juden sind, zugekommen oder jüdisch geboren, macht jetzt nicht aus, aufnehmen. Das ist so ein Echo von was wir zu Parshat Kitavo, glaube ich, gelernt haben, dass wenn wir die Chagim feiern, dann eine jüdische Feier, jüdische Yom Tov verlangt, dass wir uns kümmern um Schwachen und Benachteiligten. Sonst haben wir nicht richtig Simchat Yom Tov. Wenn ich mich alleine freue, dann gilt das nicht als religiöse Freude. Religiöse Freude ist, wenn ich mich mit anderen freue. Das wäre eine mögliche Antwort. Nur, was soll ich tun, dass hier wird der Ger und Ezra Haaretz, sie werden ja erwähnt, dass sie beide die gleiche Mitzvot haben. Es steht hier nicht ausdrücklich Aufnahme. Und deshalb bin ich nicht zufrieden mit dieser Antwort. Aber ich habe eine bessere Antwort. Und die bessere Antwort finden wir, wenn wir zurückgehen zu Jirmiyahu. Nochmals, der Prophet sagt, ich habe nicht befohlen, an dem Tag, wenn ich herausgeführt habe, wenn ich sie herausgeführt habe, eure Vorfahren aus dem Land Ägypten, bezüglich Ola und Savach. Man muss nicht hier stehen bleiben, man muss ein bisschen weiterlesen. Das ist, was ich befohlen habe. Horcht meine Stimme. Ich werde sein, euer Gott, der Mächtige. Vatemt Yulila Amir wird mir sein ein Volk, zum Volk. Wo steht ich werde euren Gott und ihr mein Volk? Also Rashi vor Ort gibt uns einen Hinweis und ich zeige direkt, wohin das führt. Schmott 9. 19. Kapitel. Parshat Yitro. Bachodesh Achishish Zedem Israel am dritten Monat, als die Kinder Israel aus Ägypten herausgezogen sind. Bei Yom Hazeh an diesem Tag, Bau mit Bar Sinai sind sie angekommen in der Wüste Sinai. Vayisum Erfidim sind heraus, sie sind fortgefahren aus Erfidim. Vayavo mit Bar Sinai, sie kamen an in der Wüste Sinai. Vayachanu mit Bar und sie ruhten in der Wüste. Vayichan Sham Israel neged Har und Israel schlug das Lager auf gegenüber dem Berg. Moshe ala el Elokim und Moshe ging hinauf zu Gott. Und der Ewige rief ihn, Minahar vom Berg Lemon sagte, so sollst du sagen zum Hause Jakobs und erzählen zu den Kindern Israel. Ihr habt gesehen, was ich Ägypten angetan habe, weil es sei, Tremel Sharim. Ich habe euch auf den Flügeln von Adlern getragen, ich habe euch gebracht zu mir. Und jetzt im Shamoat, ich schmobe Koli, wenn ihr hört zu meiner Stimme, und ihr hütet meinen Bund, und ihr wird sein zu mir ein Schatz von allen Völkern. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr wird sein, li zu mir, mamlechet koanim vegoi kadosh. Hier sehen wir, Atem Tiuli, ja, ihr seid zu mir, Sgula Mikolamim, ein Schatz von allen Völkern, sozusagen, ihr seid mein Volk. Und was steht gerade vorher? Vata und jetzt, im Shamoat Tishmau Bekoli. Wenn ihr horcht meine Stimme, Ushmartem et Briti. Und jetzt vergleichen wir hier, das habe ich befohlen. Shimu v'koli. Das ist, was Gott gesagt hat. Shimu v'koli. Horcht meine Stimme. Vayiti lachem el Elokim. Ich werde sein euer Gott. Vatem tiuli la'am. Vitem lisgula mikol amim. Atem tiuli la'am. Ja, weiter. Uschmartem et Briti, wo ist das gegangen? Walachtem bechuladem, chasherze vetrem, ihr werdet gehen den Weg, den ich euch willen habe. Und das ist was? Kol HaDerech. Was haben wir direkt nach hier? Direkt nach hier haben wir die Regel natürlich, wie sich zu benehmen beim Berg Sinai. Aber direkt nachher kommt die Offenbarung am Berg Sinai. Und was kommt kurz nach der Offenbarung am Berg Sinai? Der Abschnitt Mishpatim, in dem wir Zivil- und Kriminalgesetze haben. Und dann kommen einige Opfergesetze. Was eigentlich hier steht, ist nicht eine Frage, ob Gott überhaupt einen Befehl gegeben hat, um Opfer zu bringen. Das hat er bestimmt. Die Tora ist damit gefüllt. Nachmanides, Ramban, ist skandalisiert von dem, dass er in Rashi sieht, dass die Mitzwa, ein Stiftzelt zu errichten, nur wegen der Sünde mit dem goldenen Kalb kam. Für Ramban ist das ein Skandal. Das, so wie auch was Rambam, was Maimonides schreibt, ist ein Skandal. Für Ramban ist der Dienst, der Gottesdienst im Tempel, eine der Haupt, der Spitzen des Gottesdienstes. Der Hauptziele im Leben, dass man dazu kommt, um Gott so zu dienen. Was meint dann? Ramban hat auch diesen Vers gelesen. Was bedeutet dann dieser Vers? Was der Vers sagt, ist eine Frage der Prioritäten. Ist es, wie wir das aus manchen Filmen kennen, was die Leute darstellen, die einer anderen Religion zugehören sollten? Die kommen einfach, nachdem der Mafioso, der jemand gerade umgebracht hat, oder der jemand die Beine gebrochen hat wegen einer Schuld, die nicht bezahlt wurde, kommt dann beichten. Und damit ist die Sache irgendwie vorbei. Und das, so eine Idee, dass der Gottesdienst im Tempel, im Beit HaMikdash, an sich reicht, dass dieser Dienst, dass er alles gut machen kann, ohne dass man Rechnung hält mit den anderen Mitzvot, ist dem Judentum fremd, weil ist aber immer wieder den Juden nicht fremd. Und das ist natürlich sehr traurig. Was Jirmiyahu sagt, er sagt nicht, ich habe nicht befohlen, er sagt nicht, ich habe nicht befohlen bezüglich Ola und Savach, bezüglich der Opfer. Gott hat wohl befohlen, dass man Opfer bringen soll. Das steht doch in der Parascha unserer Woche. Aber das war nicht an dem Tag, wenn ich sie rausgeführt habe. Das war viel später. Ja, was heißt Yom Hotzi Otam in diesem Fall? Die sind ja aus Ägypten herausgezogen, aber sind gezogen und fortgezogen, bis sie am Berg Sinai stehen. Und dort kommt die große Änderung. Und deshalb gelten diese 7 Wochen als Yom Hotzi Otam Eretz Mitzrayim. Das ist die Zeit, wenn Gott uns aus Ägypten herausgeführt hat. Ab diesem Moment fängt ein neues Kapitel an. Und erst im neuen Kapitel oder nach dem neuen Kapitel, erst dann sagt Gott, ihr sollt Opfer bringen. Es ist interessant auch, wenn wir im Abschnitt Jitro noch ein bisschen weiterschauen. Wir sind noch immer im Abschnitt Mishpatim, aber 24. Kapitel von Shmot. Und das ist nach dem Verständnis vieler Kommentatoren ist das ein Throwback. Wir gehen zurück zur Zeit vor der Offenbarung am Berg Sinai. Weil Moshe amar alei el Hashem. Gott sagt zu Moshe, geh hinauf zu Gott. Also spricht, so, das ist die Redesprache. Ata du, Aaron, Nadav, Avihu, Vishvim in Israel, du und Aaron und Nadav und Avihu und 70 der Ältesten Israels. Vishtachavite merachok, ihr werdet euch am Boden werfen von der Ferne. Venigash Moshe levado el Hashem. Moshe alleine wird weitergehen zu Gott. Vehem lo igash, sie werden nicht nahe kommen. Vaam lo yalu imo, und das Volk soll überhaupt nicht hinaufgehen, das heißt, sie bleiben fern vom Berg. Vayavo Moshe. Und Moshe kam, weil Saper Lamet Kol Divrei Hashem, und er erzählte dem Volk alle Wörter Gottes mit Kol HaMishpatim und alle Gesetze, die wir im Parshat Mishpatim haben. Vayan kolam kol echad, und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme, Vayamun, und sagten kol adrim ashidiber Hashem naaseh, wir werden alles tun, was Gott gesagt hat. Und ich überspringe ein bisschen hier. Vayishlach et narebne Israel, er sendete fort die Junglinge Israel, der Bnei Israel, Vayalu olot, sie haben Opfer hinaufgebracht. Olot, Vayizbechu zvachim, Schlamim, und sie haben auch Friedensopfer als Schlachtopfer gebracht. Lashem, zu Gott, Parim waren das, Stiere. Man sieht, wenn das Yom Hotzi Otam Eretz Mitzrayim ist, wenn der Tag der Offenbarung noch als Tag der, des Auszugs gilt, oder kurz vor der Offenbarung, dann sehen wir, dass die auch Ola und Sevach gebracht haben. Aber gibt es hier einen Befehl von Gott, dass sie das tun sollen?
Nee. Nein.
Die haben das von sich aus gemacht. Und das ist genau, was der Prophet sagt. Es gab dort Ola und Sevach. Aber das ist nicht, was ich befohlen habe. Was habe ich befohlen? Parashat Mishpatim. Was habe ich befohlen? Aseret HaDibrot. Was habe ich befohlen? Ja? Shim'u v'koli, horcht meine Stimme, v'ayiti lachem elokim, v'atem tiuli la'am. Das ist, was ich befohlen habe. Und das ist, das heißt so, der Tieropferdienst oder der Tempeldienst ersetzt, kann nicht an sich alles gut machen. Nee, das geht nicht. Wenn wir ein ethisches Leben führen, wenn wir ein Leben des Gottbewusstseins führen, wenn wir ein Leben führen, in dem es eine gute Basis gibt von den verschiedenen Aspekten des jüdischen Lebens, dann kann man darauf ein weiteres Stockwerk bauen. Man kann aber nicht ein Stockwerk bauen, das auf einer Foundation steht, das abwesend ist. Ja, wenn man ein drittes Stockwerk baut und es fehlen erste, zweite Stockwerk und für die Wiener auch die Mezzanine und das Parterre und Null. Für die, die hier mithören, die nicht aus Wien sind, ich habe das nirgends anderswo gesehen, wo der erste Stock auf dem dritten Stockwerk ist. jedenfalls, dann fällt es am Boden, es bleibt nicht oben. Wir brauchen all diese unteren Stockwerke, damit das alles hält. Und das ist, was der Prophet meint. Also, das nimmt nicht weg, dass die Diskussion der Rolle des Opferdienstes zwischen Rambam und Ramban eine fruchtbare Diskussion ist, die wir weiter, es gibt keinen Widerspruch dazwischen, aber was der Prophet sagt, ist nicht, dass der, oder nicht zwingend, dass irgendwie der Tieropferdienst so nachträglich etwas war, sondern er macht eine Verbindung mit dem Tag oder mit den Tagen der Offenbarung am Berg Sinai. Am Vortag, am Tag selbst und vielleicht am Tag, ja, hauptsächlich am Vortag. Das ist Yom Hotzi Otam Eretz Mitzrayim. Und wir sehen, wie viele Hinweise es im Text gibt. Und das zeigt uns wiederum, dass wenn wir unsere Augen öffnen und bewusst sind, dass es Verbindungen zwischen verschiedenen Stellen im Tanach gibt, dass wir diese Hinweise folgen können und dann entdecken wir, wie eigentlich die Dinge noch viel tiefer ineinander vernetzt sind. Und trotz des ganzen Shios, ich bin kein Kohen, das heißt, auch zur Zeit des Bet HaMikdash konnte ich nur die Rolle von einem Israel erfüllen, nicht die des Kohens. Und genau wie alle anderen bin ich auch keine 2000 Jahre alt. Und ich habe auch den Tieropferdienst nicht gesehen. Das heißt, für uns moderne Menschen bleibt es natürlich etwas, das nicht einfach ist. Aber vielleicht können wir es jetzt ein bisschen besser einordnen. Und wenn wir es ein bisschen besser einordnen, nächstes Mal, wenn wir Musaf beten, können wir das auch ein bisschen besser einordnen. Und mit der Praxis der Zeit, wenn wir es noch besser einordnen können, und mögen wir miterleben, Biat Mashiach Zitkenu bim Hera v'Yameinu Amen. Gibt es Fragen oder Bemerkungen?
Shkayach.
Das ist deine Bemerkung. Irgendwelche andere Bemerkungen?
Also das bedeutet, der Jetziat Mitzrayim war 7 Wochen.
Ich meine, man muss nicht das Wort Beyom zu wörtlich nehmen.
Okay.
Ja? Beyom heißt eine kurze Zeit, die noch zum Auszug zählt. Beyom Otziot Hametz Mitzrayim kann nicht heißen 40 Jahre später. Mhm. Es ist auch unvernünftig, das zu sagen, dass wenn sie jetzt irgendwo angekommen sind und lange ruhen, das ist, was in Sinai geschehen ist. Sie sind in Sinai zu Shavuot angekommen und sind dort 11 Monaten geblieben. Also wenn man irgendwo 11 Monaten stehen bleibt, ist schwer zu sagen, sie sind noch im Mittenauszug. Aber bis dann haben sie gereist. Und deshalb sehen das irgendwie alles als Yom Yetziat Mitzrayim. Das darf auch für uns den Tempel nicht haben. Ich glaube, das ist eine wichtige Verbindung, denn was werden wir am zweiten Zederabend auch extra tun? Wir werden anfangen, jeden Abend nach Einbruch der Nacht sagen wir die Bracha, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kidshanu Mitzvotav Vetzivanu als Sfirat HaOmer, und dann zählen wir, welchen Tag wir sind. Das schafft eine von verschiedenen Verbindungen zwischen Pesach und Shavuot. Pesach und Shavuot bilden eine Einheit. Und ja, also es ist, jetzt dann geht bis zu Shavuot.
Jo, danke. Danke. Sehr. Also ein spiritueller Exodus auch, nicht nur
ja, genau.
Sehr gut zeitlich gesagt. Begrenzter, sondern okay.
Sehr gut gesagt. Der Exodus ist nicht nur physisch, sondern auch geistig.
Okay. Amen. Schkoyach.
Wunderschön. Dann wünsche ich allen alles Gute und ich werde jetzt stoppen und wieder starten.
Ja.
Schkoyach. Ja.